Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem Besuch bei einem der größten lebenden Schriftsteller der niederländischen Gegenwart, nämlich bei Maarten het Hart. Doch bevor wir die Untiefen des Calvinismus beschauen, blicken wir auf ein eher illiterales Phänomen mit dem Fußballerroman »Nicht wie ihr« von Tonio Schachinger, der 1992 in Neu-Delhi als Sohn eines österreichischen Diplomaten geborene Schachinger ist einer von drei Autoren, die es in diesem Jahr mit ihrem Debüt überraschend auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft haben. Sein Roman ist im kleinen Wiener Verlag Krämeyer und Scheriau erschienen und erzählt vom Innen- wie Außenleben eines Fußballprofis, wie Schachinger mit seinem widersprüchlichen Charakter umgeht und ob »Nicht wie ihr« mehr ist als ein Fußballbuch, weiß Christoph Schröder.
Ivo Trifunovic ist kein stromlinienförmiger Fußballprofi, keine dieser funktionierenden Maschinen und keines dieser Passquotenmonster, wie er selbst es nennt, die den modernen Systemfußball so effizient, aber auch langweilig gemacht haben. Ivo ist Österreicher mit bosnischen Wurzeln, 27 Jahre alt und beginnt zu spüren, dass seine besten Jahre bereits hinter ihm liegen könnten. Er galt als Ausnahmetalent, hat bei großen internationalen Clubs gespielt und sogar mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen, auch wenn er dort nur selten als Einwechselspieler zum Einsatz kam. Nun ist Ivo beim FC Everton in der Premier League gelandet, sportlich nicht ganz oben, aber finanziell voll dabei. 100.000 Euro in der Woche verdient Ivo, das reicht für ein paar Luxusautos und ein Haus in London. Tonio Schachinger erzählt von Ivo zwar in der dritten Person, ist aber in einem von Anfang an einleuchtenden und mitreißenden Reportagestil sehr nah am Bewusstsein seiner Figur. Über Monate hinweg hat Schachinger auf YouTube Interviews mit Fußballern angeschaut, hat sich durch TV-Fußball-Talkshows gearbeitet, um ein Gefühl für Duktus und Habitus eines Fußballprofis zu bekommen. Eine Mühe, die sich gelohnt hat, denn Nicht wie ihr hat viele erhellende Passagen, in denen Schachinger sprachlich herausarbeitet, was im Kopf eines solchen von Mentaltrainern und Image-Coaches auf Linie getrimmten Menschen vorgeht. Es gibt eine so auffällige wie merkwürdige, vom Autor bewusst angelegte Spaltung in Ivos Perspektive auf die Welt. Wenn es um den Profifußball und den Sport im Allgemeinen geht, hat Ivo einen scharfen, klaren und bösen Blick.
Ivo hasst es, wenn irgendwelche seiner Kollegen in Interviews Sachen sagen wie, um richtig gut zu werden, muss man Fußball wirklich lieben, weil es nicht stimmt und weil es behindert ist. Was liebt man denn, wenn man Fußball liebt? Jedes Kind, jeder Fan liebt den Fußball mehr als die Spieler, weil sie nicht wissen, wie dreckig es wirklich zugeht, wie dumm alles ist, wie viel Arbeit hinter allem steckt, wie viel davon umsonst ist.
Die Fähigkeit zum Durchblick geht Ivo allerdings vollständig verloren, wenn er sich selbst und sein privates Umfeld betrachtet. Nicht wie ihr ist kein Fußball, sondern ein Gesellschaftsroman. Es gibt so gut wie keine Schilderungen von Spielszenen. Entscheidend ist nicht, was auf, sondern was neben dem Platz geschieht. Das Buch ist weit komplexer, als es die unterhaltsame und komische Leseoberfläche suggeriert. Schachinger zeigt den mal subtilen, mal offenen Rassismus, der Ivo von Seiten des Publikums und der Medien entgegenschlägt. Ein ganzer Österreicher ist er immer dann, wenn er gut ist. Eines der Vorbilder für die Ivo-Figur war der Profi Ivica Vastić, der bei der Weltmeisterschaft in Frankreich 1998 das einzige Tor für die österreichische Nationalelf erzielte. Daraufhin titelte die Kronenzeitung: »Ivo, jetzt bist du ein echter Österreicher.« Tonio Schachingers Protagonist hingegen hat mit all den Identitätszuschreibungen, die von außen an ihn herangetragen werden, nichts im Sinn. Ivo ist ein Egomane in jeder Hinsicht. Sein Denken, das Schachinger in einer Mixtur aus Wiener Schmäh und rotzigem Gossenjargon zugleich ausstellt und persifliert, ist scharf abgegrenzt von allen Anfechtungen. Ivo ist die Welt. Die Welt ist Ivo.
Als Ivo jung war, gab es nur einen Ort, ihn selbst. Alles andere, der Fußball, Belgien, Madrid, die Clubs, Autos und Restaurants, waren nur Kulissen, die hinter ihm vorbeigetragen wurden. Aber er war der Mittelpunkt, die Sonne, um die sich das Universum dreht.
Ivo Trifunovic ist, das muss klar festgehalten werden, nicht dumm. Das Klischee des dummen Fußballprofis konterkariert Schachinger vielmehr gezielt. Ivo gewinnt Einsichten, die andere nicht haben. Und er ist in der Lage, sie zu formulieren. Aber er ist ein Narziss. Ein vom Kapitalismus und von der Maxime des Erfolgreichseinmüssens getriebener Mensch mit Hang zum Größenwahn. Der serbisch-österreichische Kicker Marko Arnautovic, der bei einer Verkehrskontrolle zu einem Polizisten sagte, ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen, dürfte eine zweite Referenzfigur Schachingers gewesen sein. Und nicht zu vergessen, Ivo ist ein Mann, der in jungen Jahren erfolgreich war und nun inmitten einer frühen Midlife-Crisis steckt. Wenn der oft missbrauchte Modebegriff der toxischen Männlichkeit einmal zutreffend ist, dann in Ivos Fall. Ivo hat eine Frau, Jessie, und zwei kleine Kinder. Er liebt sie, so wie er sie lieben kann, doch er zwingt Jessie in ein Stimmungskorsett, das nach dem Rollenmuster der 1950er Jahre funktioniert. Wenn Fatih nach Hause kommt und schlechte Laune hat, wird es finster, und zwar für alle. Der Jessie-Figur hat Tonio Schachinger Ivos Jugendliebe Mirna gegenübergestellt. Die trifft er nach Jahren wieder und beginnt ein Verhältnis mit ihr. Jener Moment, in der Ivo zum ersten und auch letzten Mal Mirnas Wohnung betritt, ist eine der besten Passagen des Romans. Hier kommen Ivos Welt und Selbstbild in Deckung mit der Unfähigkeit, den anderen, das Gegenüber, zu sehen und anzuerkennen.
Überall Holz und alles alt. Alte Lampen, alte Kästen, alte Sessel. Es schaut nicht aus wie die Wohnung einer jungen Frau, sondern wie die von einer schwulen Oma. Nach rechts geht ein kleiner Balkon und neben der Tür ist das Klo. Mehr gibt es nicht. Was hast du für die Wohnung gezahlt? Fragt Ivo, weil es das Erste ist, was er sich fragt. Die ist nur gemietet. Ich könnte mir nicht leisten, so eine Wohnung in so einer Lage zu kaufen, sagt Mirna mit einem Lachen. Wahnsinn. Und dafür hat Mirna studiert?
Nicht wie ihr ist ein unterhaltsames und kluges Debüt. Tonio Schachinger ist sich seiner Mittel bewusst. Seine Pointen sitzen, seine Figuren erfüllen auf geschickte Weise alle Klischees und unterlaufen sie zugleich. Dass der Roman umgehend auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gelandet ist, ist eine der Kuriositäten der in diesem Jahr ohnehin kuriosen Liste. Das aber schmälert nicht die Qualität von Schachingers Roman.
Christoph Schröder über Tonio Schachinger, nicht wie ihr, Verlag Grimmaier und Schiriau Wien, 302 Seiten, 22,90 €. Und vom Fußballgott kommen wir nun zum Calvinismus. Wir kommen zu Maarten het Hart, einem der herausragenden niederländischen Schriftsteller unserer Zeit. 1984 hatte er einen Fehlstart beim Schlender Verlag in Göttingen mit Eine unfreiwillige Seereise. Auch die Suhrkamp-Ausgabe von Ein Schwarm Regenbrachvögel war 1988 kein großer Erfolg. Das änderte sich 9 Jahre später, als het Harts Roman Das Wüten der ganzen Welt erschien. Seitdem ist er hierzulande ein Bestseller-Garant. Sein in diesem Jahr erschienener Erzählungsband »So viele Hähne, so nah beim Haus« bringt het Harts Kunst des pointiert-anekdotischen zum Leuchten. Da ist die Studentin Letizia, die schamlos ihre Reize einsetzt, um gleichzeitig promovieren und ihr Haus renovieren zu können. Da ist der sture Bäckergehilfe im Vermont der 50er Jahre oder auch die musikalische Raterunde, deren Abende empfindlich durch den aufdringlichen Hund eines ihrer Mitglieder gestört wird. Maarten het Harts Kosmos bevölkern skurrile Figuren, die uns mit ihren allzu menschlichen Schwächen entgegentreten. Michael Köhler hat das Buch gelesen und den Autor getroffen.
Pastor Kleinjan sucht für die Trauerfeier einen Organisten. Annegien Heuveling, junge Mutter von 2 kleinen Töchtern, ist gestorben. Ein Fall für Maarten het Hart.
Ich spiele ziemlich oft in der Kirche, bei Beerdigungen und bei Eheschließungen, kann man das so sagen auf Deutsch? Ja, ja. Am Tag hat man keinen Organist, die arbeiten allemal, so dann fragt man mich.
Und da haben Sie die Fuge A-Moll, Bachwerkeverzeichnis 904, gespielt?
Das ist richtig, sehr schönes Stück. Das passt sehr gut bei einer Beerdigung, ja.
In der Erzählung Young Amadeus wünscht aber ein Freund der Verstorbenen ebenfalls bei der Trauerfeier aufzutreten, um zu spielen. Es handelt sich um eine Art Pop-Bearbeitung eines Klarinettenkonzerts von Mozart. Nur sein Instrument ist eine Trompete.
Bach hat auch immer die Trompete eingesetzt, wenn wir etwas zu feiern haben, und niemals bei den Tod. Bach hat unglaublich viel Musik über den Tod geschrieben, aber niemals mit einer Trompete.
Der Trompeter beschimpft den erfahrenen Organisten. Er sei ein Stümper und proben müsse man doch auch nicht. Was zunächst ungewöhnlich und befremdlich beginnt, steigert sich zunehmend bis zum Argwohn. Der Organist versucht, ruhig und vernünftig zu bleiben, aber es gelingt nicht. In existenziellen Situationen ist Vernunft fehl am Platz.
Das ist richtig so gegangen, wie ich das geschrieben habe. Daran habe ich nichts ändern müssen. Einfach so eine tolle Geschichte war, dass ich dachte, das kann ich sofort so aufschreiben.
Er bestätigt, es hat sich so zugetragen. Die ganze Kirche schluchzt und weint und schreit ihren Kummer heraus. Martin Oetthardt schreibt, es gibt die streitende Kirche, dachte ich, und es gibt die triumphierende Kirche, aber dies ist die weinende Kirche.
Ja, es gibt in diesem Fall die weinende Kirche, ja. Ja, sicher, die Menschen hatten so unglaublich weinen müssen. Das habe ich noch niemals so erfahren. Das war einfach unglaublich. Eine ganze Kirche, die so am Schreien ist. Ja, das war surrealistisch.
Martin Oetthardts akustische Novellen kommen leise daher und lärmen im Namen des Menschlichen. Zuweilen ist es komisch, dass man laut lachen muss. Es ist realistisch, tragisch und komisch zugleich, ohne Übertreibung. So ist es geschehen.
Ja, der Mensch ist das Tier, das weinen kann, ob schon eine Seehunde auch weinen kann. Kann auch weinen. Nicht lange, aber doch, es gibt dann Tränen. Aber man weiß nicht ganz sicher, ob das richtige Tränen sind oder nur ein Tropfchen Wasser.
Diese Erzählung ist natürlich auch eine Geschichte darüber, wie wir Anteil nehmen. Die Wahrnehmung ist in existenziellen Situationen verändert.
Es ist alles so passiert, so wie ich es geschrieben habe. Eigentlich auch nicht geändert.
Martin Oetthardt schreibt im Grunde klingende Novellen über unerhörte Begebenheiten, die etwas verändern und Erwartungen durchkreuzen. Eine Art akustische Literatur.
Oh, das hat noch niemals jemand zu mir gesagt, aber ich finde das sehr schön. Ja.
Manche denken beim Titel der Erzählungen »So viele Hähne so nah beim Haus« vielleicht an Landleben.
Nein, ist kein Landleben natürlich.
Es geht in der Titelgeschichte um schönen Gesang der Nachtigall, aber auch um Gekrächze von Hähnen. Hähne, die ausgesetzt wurden, weil sie nicht mehr benötigt wurden, zu nichts nutze und nun Lärm machen.
Ich bin ein Tierfreund, das glaube ich doch. Ja, ich bin vielleicht ein wenig misanthropisch, aber nicht eine richtige Misanthrop. Nein, ich habe viel zu viel Pleasure in all die Leute und Menschen. Nein, eine richtige Misanthrop bin ich nicht. Glaube ich nicht.
Die erste Erzählung heißt »Die Stieftöchter von Stoof«. Sie schildert, was sich in einer holländischen Backstube der 50er Jahre veränderte. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig. Tradition ist nicht mehr selbstverständlich. Die calvinistische Enge und Prüderie wird von einem Bäckergesellen durchbrochen, der die Tochter vergewaltigen will. Die gute alte Zeit, spürt der Leser rasch, ist nie nur die gute alte Zeit. Sie ist immer auch ein bisschen repressiv.
Ja, das ist auch natürlich so. Ziemlich repressiv. Doch, ja, auch in Deutschland, denke ich.
Plötzlich kommt zum Dorfbäcker Schevenanger etwas Neues. Eine Schneidemaschine.
Eigentlich macht die Schneidemaschine alles ganz anders, glaube ich. Es ist viel mehr dann nur eine Schneidemaschine. Die Leute, die essen anders und das Brot ist anders und man verkauft es anders. Die ganze Welt ändert sich mit die Schneidemaschine. So, die ist viel wichtiger, als man denken kann.
Am Ende soll ein Unschuldiger, aus christlicher Nächstenliebe, die Schuld auf sich nehmen. Martin Oetthardt treibt seinen Spuk auch mit der christlichen Botschaft. Seine autobiografischen Erzählungen lesen sich wie ein Roman mit einer Hauptperson, die sich erinnert, was ihr zugestoßen ist. Nacherzählen heißt immer auch ein wenig lügen. Sich erinnern heißt auswählen und umformen. Man kann nicht sicher wissen, wie es passiert ist. Gelegentlich ist zu lesen, Maarten Oetthaert sei ein realistischer Erzähler im Sinn des 19. Jahrhunderts. Aber das stimmt gar nicht.
Eine realistische Literatur ist niemals so skurril, so. Nein, ich finde das nicht. Ich stehe mir in eine Tradition, man muss mir an Jean-Paul Richter denken und an Charles Dickens und an diese Leute. Nicht Realismus, kein Zola oder oder so etwas.
In der Erzählung »Die Knochengrube« soll der Erzähler bei einem Aufenthalt in England berichten, wie in Holland auf Friedhöfen die Liegezeit geregelt ist. Nun könnte man eine Art kulturvergleichende Beschreibung über Begräbnisrituale und veränderte Gedächtniskultur erwarten. Aber es läuft aus dem Ruder. Die Stimmung wird feindselig. Die Zuhörer nehmen Anstoß an den Pachtgebühren. Kremation wird abgelehnt. Leichen zu schreddern, das wäre eine ökologische Lösung. Denn ein Totenacker ist fruchtbar. Im doppelten Sinn.
Sehr fruchtbar. Mein Vater hat ihm gesagt, der war Totgraber, hat ihm gesagt, als ich hier einen Garten hatte, dann konnte ich alles zählen, alles züchten. Ja, sehr fruchtbar. Ja. Ja, literarisch auch fruchtbar. Ja, das haben Sie recht. Ja.
In der Erzählung Hundemusik geht es um Maarten Oetthaerts Liebe zur klassischen Musik und um seine Tierkenntnis.
Wir haben noch immer so einen Club mit Leuten, die nach klassischer Musik hören. Dann war einer dabei, der einen Hund mit sich genommen hat. Und so ist es einfach passiert, was ich erzähle.
Die Mitglieder des Clubs erraten klassische Musik, die gespielt wird. Der Hund eines Teilnehmers bellt nicht nur heiser zum symphonischen Gedicht Penthesilea von Hugo Wolf, sondern schlägt wiederholt mit dem Schwanz vor den Heizkörper. Musikalisch sei ein Hund deshalb noch nicht, sondern nur ein hungriger Magen auf Pfoten.
Ja, das ist richtig, das ist wahr. Alles geht bei einem Hund durch das Essen. Das Essen ist das Wichtigste im Leben eines Hundes. Ja, egal zu welcher Musik, das macht keinen Unterschied.
Maarten Oetthaert liebt die klassische Musik. Das spiegelt nicht nur die große Rolle der Musik in seiner Literatur, sondern auch der Flügel im Wohnzimmer.
Ja, das ist ein Bösendorfer, ja. Aber ich bin eigentlich kein Klavierspieler, ich spiele Orgel. Aber zu Hause kann man kein Kirchenorgel haben, das geht einfach nicht. Da muss man doch in die Kirche sein und da spielen. Und es heißt Le Barricade Mysterieuses.
Das Schreiben war für ihn zuerst ein Befreiungsakt. Nun ist es etwas, um glücklich zu sein, das Leben tragbar zu machen, wie er sagt, erträglich. Maarten Oetthaerts Erzählungen halten den Trost bereit, dass es nicht schlimm ist, wenn etwas misslingt. Das Leben hält mehr absurde Situationen bereit, als einem Schriftsteller einfallen können. Für seine Leser gibt es einen weiteren Trost. Er hat 6 oder 7 neue autobiografische Geschichten geschrieben. Und es gibt noch viele Erzählungen, die noch nicht auf Deutsch übersetzt worden sind, fügt er hinzu.
Es gibt 2 Leute, glaube ich, Menschen, die immer trauriger werden im Leben und Menschen, die immer heiterer werden im Leben. Und ich glaube, ich gehöre zu letzten Menschen.
Michael Köhler über Maarten Oetthaert, so viele Hähne, so nah beim Haus, aus dem Niederländischen von Gregor Seferenz, Pieper Verlag München, 288 Seiten, 22 €. Mehr Literatur gibt es heute ab 20.30 Uhr in unserer Deutschlandfunk-Lesezeit, wo Sie den 2. Teil hören werden von Judith Kuckerts neuem Roman »Kein Sturm, nur Wetter«, gerade erschienen im Kölner Dumont Verlag. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell und einem Thema, das bereits im Beitragstitel literarisch klingt. Makaken als Rattenfänger. Schweinsaffen machen Palmölproduktion nachhaltiger, weil eben diese Affen Ratten jagen. Für ihr Leben gern, so die Vermutung. Die Moderation hat dann Michael Bödecker. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.